Deutschlandfunk. Der Tag.
Nee, warte mal, mein Rotlicht muss ich noch an die Tür hängen. Kleinen Moment.
Yep, das Homeoffice zwingt auch unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten zu einem pragmatischen Umgang mit Sendungssituationen. Und im Laufe der Zeit entwickelt man da so seine Strategien, damit nicht die Kinder durch die Aufnahme purzeln. Ein gewisser Pragmatismus, der ist ja gerade irgendwie überall nötig. Aber gerade Eltern geraten zunehmend an ihre Grenzen. Homeoffice und Kleinkinderbetreuung, das geht halt nicht. Und dennoch haben wir zwar schon konkrete Szenarien für ein mögliches Wiederanlaufen der Fußball-Bundesliga, aber keine Aussichten für Kinderbetreuung. Vergisst die Politik die Familien? Ein Thema gleich hier im Podcast. Und wir beschäftigen uns nochmal mit der Corona-App. Es ist jetzt ein bisschen klarer, wie die aussehen soll. Und der Gesundheitsminister hat ein paar Schlagworte, die er ganz gerne unterbringen möchte.
Wenn Sie Akzeptanz wollen, und ich will Akzeptanz, die Bundesregierung will Akzeptanz für diesen Weg.
Ich weiß nicht, ist klar, was er gemeint hat?
Ganz entscheidend ist das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger.
Wie die Bundesregierung dieses Vertrauen gewinnen möchte und wo trotzdem Schwächen der App liegen, da sprechen wir gleich drüber. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Wenn man in Nordrhein-Westfalen derzeit Radiosender mit Werbeunterbrechung hört, in Klammern würde ich natürlich niemals tun, weil ich höre den ganzen Tag nur Deutschlandfunk, dann kann man jeder Menge Werbespots von Möbelhäusern lauschen oder auch Autohäusern. Da wird kräftig mit Rabatten geworben und natürlich informiert, wir sind wieder für Sie da. Wir haben geöffnet. Geschäfte dürfen jetzt ja wieder öffnen, seit heute auch in Bayern, und das stellt MitarbeiterInnen vor Herausforderungen. Denn wer kümmert sich jetzt um die Kinder? Nicht alle können ja in die inzwischen ausgeweitete Notbetreuung, und ja, die normale Betreuung, die hat halt immer noch zu. Seit Wochen ist das so, dass Eltern sagen, wir brauchen eine Perspektive dafür. Wir erinnern uns noch an die Vorschläge der Leopoldina, eine Gruppe vornehmlich aus Wissenschaftlern, die zu dem Urteil kam, Kitas wahrscheinlich besser bis Sommer dicht zu lassen. Aber was heißt das für Familien, ganz besonders für die Kinder? Die zuständigen MinisterInnen beraten seit letzter Woche darüber, wie man das Problem angehen kann, unter Leitung von Familienministerin Franziska Giffey. Ich habe über die unterschiedlichen Facetten dieses Themas mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger gesprochen. Katharina, viele Eltern fühlen sich ja von der Politik geradezu vergessen. Wie beurteilst du das?
Na, ich weiß nicht, ob ich das Wort vergessen benutzen würde. Zumindest ist es nicht so richtig adressiert worden. Also man hatte das Gefühl, es waren nicht mit einer der obersten Prioritäten. Also wir erinnern uns an diese Pressekonferenz von vor jetzt knapp 2 Wochen, als sich die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen und Angela Merkel zusammengesetzt haben. Und hinterher kaum ein Wort eben über Kitas oder über die Kleinen. Nur so, naja, er müsste halt dann noch zu Hause bleiben. Und darauf gab es ja dann auch diesen Wutschrei vieler Eltern, also was sich vor allem in sozialen Netzwerken dann durch diesen Hashtag Corona-Eltern ausgedrückt hat. Also dieses Adressieren hat einfach gefehlt und das mehr in den Fokus zu stellen.
Aber wird dieser Wutschrei von der Politik inzwischen gehört?
Das Gefühl habe ich. Also als ich die Regierungserklärung von Angela Merkel letzte Woche gehört habe, da war ich dann durchaus auch überrascht, dass sie nochmal extra die Kinder und auch die Eltern angesprochen hat und gesagt hat, ja, sie weiß, was das für eine Belastung ist. Und da dachte ich mir, aha, das kam wohl irgendwie an, dass es da ein paar Leute gibt, die sich da aufgeregt haben. Das Thema rückt auch wegen der Eltern mehr in den Vordergrund, weil auch Journalisten und Journalistinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, da mehr drüber schreiben. Und es gibt jetzt wohl auch zum Beispiel Studien, die nochmal sich damit beschäftigen sollen, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, ob zum Beispiel Kinder unter 10 tatsächlich wirklich diese Superspreader sind oder ob es gar nicht so schlimm ist. Und das natürlich würde sich dann wiederum auf die Situation von Eltern von Kindern auswirken. Also man nimmt es mehr in den Fokus.
Andere Länder haben das ja schon viel stärker in dem Fokus. Dänemark wird hier immer gerne als Beispiel genannt, das ja zuerst tatsächlich sich entschieden hat, Kitas und auch Grundschulen aufzumachen, damit die Eltern eben entlastet werden. Das war die klare politische Begründung dahinter. Also Deutschland als Staat hat insgesamt schon einfach andere Prioritäten, oder?
Ja, ich glaube, es ist schwierig, das so gegeneinander zu stellen. Also die Prioritäten, glaube ich, sind da wahrscheinlich tatsächlich anders. Man muss immer fragen, was ist vielleicht auch einfacher, zuerst zu öffnen. oder zuerst wieder eben Kinder in Schulen zu lassen. Und dann sind es natürlich erstmal auch die Älteren, die Abstand halten können. Also man kann sich vorstellen, ein Kleinkind, ein Grundschulkind kann nicht so einfach 1,50 Abstand halten. Man muss sich wahnsinnig Gedanken drüber machen. Was bedeutet das für die Lehrer, für die Lehrerinnen, für Erzieher, Erzieherinnen, für deren Gesundheit? Was bedeutet das für die Eltern, wenn die Kinder wieder mehr in Kontakt kommen? Wenn man eben noch nicht Studien hat, die sagen, wie können Kinder den Virus eigentlich verbreiten? Und die Schulen bei uns sind halt, und das gehört halt leider auch dazu, Schulen, Kindergärten vielleicht noch mehr, aber Schulen, was hygienische Standards betrifft zum Beispiel, nicht so ausgestattet. Also da muss man erstmal das aufholen, bevor man wahrscheinlich die Kinder in die Schule schicken kann. Also es gibt, glaube ich, nicht den Königsweg, aber ich glaube, es wäre schon mal schön, wenn man das zumindest adressieren würde und sagen würde, ja, wir machen uns auch Gedanken über die kleineren Kinder.
Ja, Stichwort, es gibt nicht den Königsweg. Ich war gestern ehrlicherweise ein bisschen erschrocken, als ich die Bilder aus Spanien gesehen habe, wo ja Kinder unter 14 Jahren gestern zum allerersten Mal überhaupt wieder raus durften. Die waren wochenlang, ich sage jetzt mal bewusst, eingesperrt. Also die Quarantänemaßnahmen bzw. die Lockdown-Maßnahmen da so krass, dass Kinder nicht vor die Tür durften. In Deutschland haben wir zumindest das Privileg, dass Kinder ihre Freiheit draußen genießen dürfen. Aber trotzdem wird ja inzwischen auch zunehmend darüber diskutiert, was das so mit der Psyche der Kleinen macht. Was gibt es da für Äußerungen?
Ja, das ist ein großes Thema. Ich, ehrlich gesagt, mir ging es genauso, dass ich mir dachte, in Spanien, krass, wie es den Kindern dort wohl geht und was es auch für Eltern bedeutet, für beide Seiten, die muss man ja da in den Blick nehmen. Aber wenn man zum Beispiel mal hört, der Thomas Fischbach, Präsident vom Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte, spricht da von psychosozialen Schäden für Kinder durch Eingesperrtsein, durch Kontaktverbot. Dann kommt ja auch noch dazu Thema zum Beispiel wie häusliche Gewalt, also da irgendwie ein Problem für Kinder, die vielleicht gewalttätige Eltern haben, mit denen sie jetzt den ganzen Tag zusammen sind. Das ist ein psychisches Problem, aber eben auch dann tatsächlich ein Problem, das körperlich für die Kinder schwierig ist. Und das muss man diskutieren und ich habe das Gefühl, das kommt auch immer mehr nach oben, obwohl es eigentlich schon früher hätte man auch mal einen Angriff nehmen können, finde ich.
Also im Prinzip der Gedanke, dass das, was wir gerade machen, tatsächlich auch die soziale Entwicklung der Kinder nachhaltig beeinflussen, wenn nicht gar schädigen könnte.
Ja, auch das. Also wenn Kinder nicht miteinander spielen können, wenn sie keinen Kontakt zueinander haben, wenn sie auch nicht in Schule oder Kindergarten vielleicht dann nochmal spezielle Förderung bekommen oder so. Das kann für Kinder meines Erachtens nicht zwingend das Beste sein. Plus dann eben muss man ja auch sagen, die Eltern, die sich dann nicht, ja, weil sie jetzt zu Hause sind, 24/7 um die Kinder kümmern können, sondern die Eltern müssen ja oft auch noch nebenbei arbeiten. Das heißt, das ein oder andere Kind wird dann vielleicht einfach vor den Fernseher gesetzt, stundenlang. Bei anderen ist es vielleicht nicht so lang, aber bei mir ist es auch so, dass man mal sagt, na ja, dann musst du mal eine Stunde lang eine Sendung gucken, weil wir irgendwas machen müssen und weil wir uns nicht um Kinder kümmern können. Und das ist
erstmal
auf Dauer
nicht schlimm,
für Kinder
ja.
Schon natürlich schwierig.
Klar, erstmal überhaupt nicht,
ja, genau,
eine Stunde vom Fernseher, aber wenn es dann irgendwie
eine Stunde
über Wochen
nicht
hinweg, ja.
Exakt.
Jetzt sagen ja einige, boah, eigentlich ist das, was wir da gerade führen, eine ziemliche Luxusdiskussion, weil früher ging das ja auch mit, die Kinder konnten zu Hause betreut werden.
Ja, jetzt haben wir Kindergärten ja schon eine Zeit lang in Deutschland. Ich meine, ich habe die Zahl 60 Jahre gelesen. Also, dass Kinder ab 3 in Deutschland in den Kindergarten gehen, ist jetzt nicht eine Entwicklung der letzten paar Jahre, sondern eben schon sehr lang in Deutschland. Und hinzu kommt ja auch, es geht ja nicht darum, dass Kinder zu Hause sind. Wenn sie zu Hause erzogen werden, haben sie ja in der Regel Nachbarskinder. Sie haben Freunde, mit denen sie sich trotzdem treffen. Und das fehlt. Und sie haben dann auch Eltern, die sich hier um die Kinder kümmern. Und wie ich schon gesagt habe, die Eltern zerreißen sich hier oft zu Hause, können das eine nicht hundertprozentig machen, das andere nicht hundertprozentig machen. Und das ist für Kinder und für Eltern einfach schwierig. Also es ist eine Ausnahmesituation. Und ich finde, man kann nicht dann einfach sagen, naja, man kann das ja doch, hat das früher auch einfach gemacht.
Du hast es schon gesagt, man kann eigentlich nicht 100% geben, wenn man jetzt als Elternteil zu Hause ist, sondern man muss irgendwie die Arbeit reduzieren. Jetzt gibt es viele, die fürchten, dass das Ganze dazu führt, dass traditionelle Rollenmodelle zementiert werden. Also, dass sich jetzt vor allem wieder die Frauen um die Kinder kümmern, dass es die Frauen sind, die ihre Arbeitszeit reduzieren, damit natürlich dann auch ihre Einkommensmöglichkeiten und dass das manchmal vielleicht auch gar nicht unbedingt so gewollt ist, sondern halt einfach so passiert. Es gibt tatsächlich auch Zahlen dazu. Das DIW hat sich das mal angeschaut. Was haben die herausgefunden?
Ja, das DIW hat sich zum einen angeguckt, wie viele Frauen sind es zum Beispiel eigentlich, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Das sind 75%. Das ist schon eine, oder beziehungsweise 75% der systemrelevanten Berufe werden von Frauen besetzt. Das sind ja dann die Berufe, die besonders im Moment gefordert sind. Gleichzeitig übernehmen Frauen eben noch sehr viel, oft mehr die Care-Arbeit, also die Haushaltsarbeit, die Kinderbetreuung in den Haushalten. Und das führt natürlich für Frauen nochmal zum Problem. Wenn dann die Männer das zu Hause nicht übernehmen, dann hat das DIW sich auch angeguckt, wie ist das eigentlich, wenn die Kinder nicht in der Kita sind oder im Kindergarten oder in der Grundschule. Wer übernimmt dann meistens die Arbeit? Und das sind dann eben zum Großteil auch die Frauen. Und das, man geht davon aus, es gibt noch keine eben dazu wirklich gefestigten Zahlen, aber man geht davon aus, aufgrund der bisherigen Erkenntnisse, dass sich das auch nochmal jetzt verschärfen wird. Und das ist natürlich auf die Zukunft gedacht. Wenn hier in vielen Haushalten, wo das vielleicht halbwegs paritätisch war, die Frauen wieder zurückfallen oder grundsätzlich die Familie zurückfällt in alte Rollenmuster, dass das vielleicht dann in solchen Familien auch zementiert wird, was emanzipatorisch natürlich ein wahnsinniger Rückschritt wieder wäre.
Und auch für die Rentenpunkte bzw. die Rentenmöglichkeiten der Frauen, also Stichwort Altersarmut.
Exakt, ja, das bedeutet natürlich auch weniger Arbeit. Mehr Teilzeitarbeit bedeutet weniger Geld dann als Altersvorsorge. Und das ist dann natürlich auch schwierig.
Jetzt gibt es dazu schon Ideen, unter anderem auch vom DIW. Das ist dieses Corona-Elterngeld. Ich fasse das einfach mal grob zusammen, weil so richtig ausdifferenzierte Ideen gibt es auch noch gar nicht dazu, aber zumindest einen Ansatz. Marcel Fratscher vom DIW sagt zum Beispiel Corona-Elterngeld für beide Eltern, wenn eben beide ihre Arbeitszeit reduzieren. Also quasi ein staatliches Instrument, was den Anreiz dazu geben soll, dass beide Eltern die Arbeitszeit reduzieren, aber was dann eben den Verdienstausfall wettmacht durch diese staatliche Zahlung. Ich hatte da so ein kleines bisschen Bauchweh mit einem staatlichen Instrument, was so, ja, quasi ein Lebensmodell dann auch vorgibt. Wie geht's dir damit?
Ich finde es an sich keine schlechte Idee, weil es ja, also übergangsmäßig zumindest, weil es, glaube ich, Eltern helfen kann, aber ich weiß nicht, ob es immer in den Gruppen hilft, in denen zum Beispiel die Frau in einer im systemrelevanten Beruf, wie zum Beispiel arbeitet an der Kasse sitzt, ja, wo sie im Supermarkt arbeiten muss, wo sie eh nicht viel verdient. Wird die jetzt reduzieren oder wird der Mann auch reduzieren, wenn er vielleicht mehr verdient? Ja. Also das weiß ich nicht, ob das bei den Eltern ankommt, die es vielleicht tatsächlich bräuchten, so wie es oft ist mit der Teilzeitfrage. Ne? Mhm. Also im Endeffekt können sich das die Eltern leisten, wo man nicht zwingend oder wo man sich einen Verdienstausfall auch leisten kann.
Und vor allem unter Umständen auch kein Instrument, was dann letztlich Alleinerziehenden hilft, die am allerschlimmsten von dieser aktuellen Situation betroffen sind. Du hast das Stichwort Gewaltproblem eben schon einmal angesprochen. Vielleicht gucken wir da noch ein bisschen intensiver drauf. Ich habe auch zu Beginn der Corona-Krise hier im Podcast mit der Frauenberatung gesprochen, die ja wirklich befürchtet haben, dass das Ganze zu mehr Gewalt führen könnte. Es betrifft natürlich nicht nur Frauen, sondern es betrifft alle Menschen in Beziehungen. Es betrifft auch Kinder ganz enorm. Gibt es da inzwischen erste Zahlen oder genauere Instrumente, die einen Überblick geben über das, was gerade passiert?
Naja, zum einen hat die Familienministerin in der vergangenen Woche bei einer Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass die Zahl der Anrufe bei den Hilfetelefonen steigt. Mhm. Das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass diese häusliche Gewalt tatsächlich nach oben geht. Und das andere ist wohl, dass über die Hälfte der Hinweise an Jugendämter bislang von Schulen kam, von Kitas, auch von Kinderarztpraxen. Und das geht jetzt tatsächlich zurück. Also es scheint schon problematisch zu sein. Es gibt aber noch keine gefestigten Erkenntnisse, sondern man sagt eben auch, dass man das erst hinterher in einem Jahr sehen wird, vielleicht in der polizeilichen Kriminalstatistik unter anderem. Also das kann man jetzt noch nicht konkret sagen, aber es gibt Hinweise darauf, dass die häusliche Gewalt auch gegen Kinder steigt.
Also auch hier ein Fahren auf Sicht für die Politik. Zeichnet sich denn Stand heute Nachmittag irgendwas ab, was die Politik entscheiden könnte, was Familien ein bisschen entlastet, was die Situation insgesamt ein bisschen vereinfacht?
Zum einen ist das, glaube ich, ganz gut, was wir auch anfangs schon besprochen hatten, dass dieses Thema grundsätzlich mehr in den Fokus rückt. Mhm. Und dass man jetzt schon Studien durchführt, die eben gucken, wie verbreiten Kinder eigentlich den Virus, das ist etwas, was Familien am Ende helfen kann, weil man daraufhin aufbauend dann auch entwickeln kann, wie können Kinder wieder zurück in die Kitas, in die Grundschulen gehen. Die Frage ist immer noch, welche Modelle stehen da im Raum, was kann man machen? Das ist noch alles in der Schwebe heute Nachmittag. Ich glaube, da werden wir erst im Laufe der Woche etwas schlauer werden, wenn auch die Länder sich entscheiden. Aber denkbar sind wohl, zum Beispiel Markus Söder hat heute angedeutet, Eltern-Kind-Gruppen, wo sich Eltern zusammenschließen, wo man dann eine bestimmte Anzahl an Kindern betreut. Dann ist ja auch die Notbetreuung schon ausgebaut worden. Das ist eine Sache, ist die Frage, ob das nochmal weitergeht. Und dann auch in den Kitas vielleicht Lösungen mit Schichtmodellen oder kleineren Gruppen oder sowas. Also, dass man sich da kreativere Lösungen überlegt, das zumindest beginnt jetzt.
Wann kommt die Corona-App? Darüber hat Jasper letzte Woche schon hier im Podcast gesprochen. Inzwischen sind ein paar Sachen allerdings etwas klarer geworden. Seit dem Wochenende, da hat die Bundesregierung nämlich auf Kritik reagiert von zahlreichen Verbänden und der Opposition. Aber sie hat sich auch ein bisschen der normativen Kraft des Faktischen gebeugt und zu einer dezentralen Lösung für die App entschieden. Wegen der Digitalkonzerne, die da auch den Takt vorgeben. Das erläutert uns jetzt alles Volker Findhammer, Hauptstadtkorrespondent für den Deutschlandfunk. Volker, es gab ja viel Kritik an den Plänen. Viele Ideen auch, wo Politiker Zugriff auf eine ganze Menge Daten der App haben wollten, regelrecht Bewegungsprofile am liebsten abgefragt hätten. Und das hat für ziemlich viel Diskussionsstoff gesorgt und auch für ziemlich viel, ich nenne es mal, Misstrauen. Und ich hatte den Eindruck, dass Jens Spahn, Gesundheitsminister, gestern wirklich bemüht war, das wieder zu glätten. Also sein Mantra Akzeptanz, Akzeptanz, Akzeptanz.
Ja, aber ich glaube, da geht es auch gar nicht anders. Wenn man sowas wirklich flächendeckend einsetzen will, dann muss man natürlich die Frage beantworten, wie sieht es aus mit dem Datenschutz? Und das sind zentrale Lösungen, so wie sich das die Kommunen teilweise vorgestellt haben, wo dann alle darauf Zugriff haben, echt die schlechteste aller Lösungen. Weil das möglicherweise für den ersten Schritt, für die App ganz gut funktioniert, für die Pandemiebekämpfung. Aber wenn sowas einmal installiert ist, dann gibt es ja gleich 100.000 neue Gedanken, was man mit der App noch alles machen könnte. Und insofern ist diese Debatte notwendig und richtig gewesen. Es geht ja im Moment erstmal darum, alles zu tun, um diese Pandemie zu bekämpfen und da auch mögliche App-Lösungen für zu nutzen. Aber eben immer unter dem Blickpunkt, dass sie eben nur für die Pandemie gelten und nicht für alle möglichen weiteren Ideen, die bei so einer zentralen Einrichtung dann ganz schnell von alleine auf den Tisch kommen.
Ich war teilweise sogar ein bisschen erschrocken, weil es ja Ideen gab, dass Leute überhaupt dann nur noch raus dürfen, wenn sie diese App installiert haben. Also so ein bisschen scheint es da auch mit dem einen oder anderen durchgegangen zu sein.
Ja, das würde ich auch meinen, zumal das Ganze technisch betrachtet wirklich Hokuspokus ist, weil das funktioniert ja eigentlich nur, wenn die Menschen relativ neue Handys in den Taschen haben mit guten Bluetooth-Funktionen. Die müssen dann automatisch angestellt sein und nur neue Bluetooth-Modelle können auch wirklich so die Distanzen messen, dass das für so eine App überhaupt in Frage kommt. Also und jeder, der ein altes Smartphone oder ein altes Tastentelefon in der Tasche hat, der fällt da sowieso raus. Also da ist wieder der Vater der Wunsch des Gedankens nach dem Motto, technisch ist viel möglich, aber die Leute müssten ja auch alle die entsprechenden Geräte in der Tasche haben. Und das ist ja längst nicht der Fall, auch bei der App, die jetzt kommen wird.
Jetzt also das große Werben dafür, dass diejenigen, die die entsprechende Technik haben, das tatsächlich installieren. Vielleicht gucken wir uns das nochmal an. Zentrale Speicherung oder dezentrale Speicherung, das war ja ein großer Konfliktpunkt. Jetzt wird es die dezentrale Speicherung. Was heißt das?
Ja, erst einmal heißt es, dass alle Informationen auf dem jeweiligen Handy gespeichert werden. Also mein Handy nimmt die Kontakte auf, die ich im Laufe eines Tages, einer Woche habe, die werden dort registriert. Und sobald ich als infiziert gelte, werden all diese Menschen informiert, mit denen ich in den entsprechenden Tagen Kontakt hatte. Und das läuft dann über die App auf meinem Handy und die Daten sind dort gespeichert. Die zentrale Speicherung würde tatsächlich bedeuten, dass meine Bewegungsdaten erfasst werden, dass irgendwo auf einem Netzwerkcomputer dieser Republik festgelegt würde, wo war Kollege Findhammer dann und wann und wie hat er sich bewegt. Und das sind natürlich, da sind wir schnell bei Hobbel und all den Gedanken, Verfolgungswege, die dann festgehalten werden, wo man natürlich aus datenschutzrechtlichen Gründen, aber auch aus dem Schutz der Persönlichkeit sagen muss, das geht dann letztlich zu weit für die Bekämpfung einer Pandemie.
Das heißt aber, wenn man wirklich Infektionsketten nachvollziehen möchte, dann sind die offiziellen Stellen schon immer noch gezwungen, die Daten geliefert zu bekommen.
Ja, es ist die Frage, was ist ja dann der entsprechende Auslöser? Auslöser wäre ja beispielsweise auch bei der dezentralen App die Feststellung, dass ich infiziert worden bin. Und dann müsste über meine App in Gang gesetzt werden, dass all die Kontakte, die ich in der Zwischenzeit getroffen habe, informiert werden und die dann in Quarantäne gesetzt werden. Ob und wie dann die Gesundheitsämter informiert werden, das hängt dann jeweils von der Auslegung der App ab. Ich vermute mal, dass meine App natürlich dann die Daten hier an das Berliner Gesundheitsamt geben würde, um eben die Nachverfolgung gewährleisten zu können. Ganz wird man sich ja dann nicht auf die App konzentrieren wollen. Und da spielt ja dann auch eine Rolle, dass es eine Art Kontrollfunktion durch das Gesundheitsamt gibt, aber erst in dem Moment, wo ich die Daten freigebe.
Und das setzt dann insgesamt aber schon auch voraus, dass wirklich, ja, ich sag mal, viele sich diese App auch runterladen und viele mitmachen, damit da überhaupt irgendwas funktioniert in Sachen Nachverfolgung.
Ja, ich glaube, das ist die entscheidende Größe und das ist auch der zentrale Grund dafür, weshalb es eben zu dieser Kehrtwende von Kanzleramtsminister Braun und Gesundheitsminister Jens Spahn gab. Der Regierungssprecher Steffen Seibert hat das heute nochmal so erläutert.
Ich denke, die Neuorientierung, die der Gesundheitsminister und der Kanzleramtsminister am Wochenende vorgenommen haben, erhöht ganz klar die Chancen der Umsetzung. Und darauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass es möglichst großes Vertrauen in diese App geben wird, damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sie auch runterladen und benutzen. Und ich denke, dass das mit dieser dezentralen Lösung besser erreicht werden kann. Und deswegen war es richtig.
Und das ist ja genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Es geht natürlich darum, da eine hohe Akzeptanz herbeizuführen. Die gibt es ja beispielsweise im Blick auf die Betriebssysteme von Google und Apple ohnehin. Die Menschen geben schon viele Daten bereit. Aber wenn jetzt der Staat sich dahinter stellen würde und würde sagen, wir sammeln das jetzt an zentraler Stelle, das würde unweigerlich nochmal eine ganz andere Debatte hervorrufen.
Mhm. Wobei man ja auch sagen muss, Google und Apple waren sowieso nicht für eine zentrale Lösung. Also da hätte sich die Bundesregierung wahrscheinlich auch gar nicht durchsetzen können, oder?
Ja, das kommt natürlich noch hinzu. Die hüten natürlich ihre Schnittstellen. Das sind große Geheimnisse. Das sind wirklich deren Betriebsgeheimnisse. Und die möchte man natürlich nicht gegenüber der Bundesregierung oder anderen einfach so offenlegen. Da möchte jeder seinen Weg weiterverfolgen. Und das erleben wir ja an diesem Kampf der Betriebssysteme und natürlich der Institutionen, die dahinter stehen. Da geht es auch um marktwirtschaftliche Vormachtstellungen, die natürlich nicht aufgegeben werden sollen.
Gibt es denn jetzt eigentlich einen zeitlichen Horizont, wann diese App kommen könnte?
Naja, Gesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, es wird noch einige Wochen dauern. Heute wurde es nochmal in der Bundespressekonferenz thematisiert und da konnte man schon raushören, frühestens Ende Mai, Anfang Juni könnte so eine App auf den Markt kommen. Da gibt es jetzt ja verschiedene Anbieter. Eine erste wurde gestern schon bekannt, die wird aber offenbar noch nicht ganz so akzeptiert, wie man sich das wünscht. Und insofern vermute ich mal, da wird der Kriterienkatalog des Fraunhofer-Instituts abgeklappert werden, um zu sehen, welche App erfüllt genau welche Bedingungen, wie funktionstüchtig sind die dann im konkreten Fall und erreichen die vor allen Dingen das Ziel, was man erreichen möchte, also dass die Nahkontakte erfasst werden, weil die sind ja entscheidend. Alles, was unter 2 Meter an Kontakten stattfindet, wäre ja im Fall des Falles wirklich wichtig oder decken die einfach nur eine große räumliche Breite ab und liefern Daten, mit denen man am Ende nicht wirklich viel anfangen kann.
Lass uns jetzt vielleicht mal noch einen Schritt weg machen von dieser App, ein bisschen auf die Metaebene, weil ich habe in der politischen Diskussion zuletzt viel Kritik wahrgenommen, dass die Opposition nicht mehr gehört würde, dass zu sehr die Exekutive agiere, dass die Diskussion über Aspekte viel zu kurz komme. Bei diesem Projekt habe ich aber schon den Eindruck, dass viele Personen, viele Akteure, viele Gruppen gehört wurden. Also insbesondere mit Blick auf Datenschützerinnen und Datenschützer, die ja wirklich Alarm gemacht haben, dass da was im Argen sein könnte bei den bisherigen Plänen der Bundesregierung. Also mein Eindruck, bei diesem Projekt funktioniert die politische Willensbildung eigentlich einigermaßen solide.
Ja, das würde ich auch sofort unterstützen, denn sonst hätte die Bundesregierung oder auch drängende Länder und der Kommunen hin sicherlich einen anderen Weg eingeschlagen, weil natürlich eine zentrale Speicherung aus Sicht der Exekutive immer interessanter wirkt, nach dem Motto, da hat man alles an einem Ort. Aber hier sieht man, dass der Widerstand, angefangen vom Chaos Computer Club, von vielen Initiativen, dann doch in der Bevölkerung so groß war und auch den Datenschützern, dass man auf diesen Druck zugehen musste, reagieren musste. Und insofern zeigt es, dass jetzt nicht nur allein die Exekutive entscheidet, sondern wenn der nötige politische Druck da ist, die Regierung auch schlicht einlenken muss.
Aber ansonsten, auch gerade so mit Blick auf das Parlament, hast du schon das Gefühl, dass die Opposition teilweise absäuft, wie ja einige sagen?
In Teilen schon, aber das liegt ein Stück weit in der Natur der Sache. Im Moment geht es erstmal darum, ein Krisenszenario zu beherrschen. Das wird wahrscheinlich in Teilen wieder anders werden, wenn die Frage gestellt wird, wie kommen wir aus dieser Krise raus? Welche Programme sind dann notwendig, um quasi die Pandemie zu überwinden und einen Neustart zu wagen? Aber im Moment geht es erst einmal im hohen Maße um Sicherheits- und Schutzmaßnahmen. Und das ist immer die Stunde der Exekutive. Da hat die Opposition außer vielen Worten im seltenen Fall wirklich etwas zu liefern und beizutragen.
Volker, ich danke dir für diese Einschätzung.
Bitte gerne.
Deutschlandfunk, der Tag am Montag, den 27. April 2020. Für Fragen und Feedback erreichen Sie uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage Danke fürs Zuhören und Tschüss.